SWR aktuell. Infodate am Abend.
Mit Petra Waldvogel. Die Diskussion scheint vorerst beendet. Die Kritik in Sachen Stromsteuersenkung geht weiter. Schwer enttäuscht, verärgert zeigte sich das baden-württembergische Handwerk darüber, dass es entgegen der eigentlichen Koalitionsvereinbarung für Verbraucher und generell alle Betriebe nun doch keine Steuersenkung geben wird. Der Hauptgeschäftsführer des Handwerkstages Haas bezeichnete im SWR das Ergebnis des Koalitionsausschusses von Union und SPD als ernüchternd.
Zehntausenden von Handwerksbetrieben in Baden-Württemberg fällt die Kinnlade runter. Man fragt sich, was kann man dieser Regierung glauben? Keine 100 Tage nach Regierungsübernahme ist das ein großer Vertrauensverlust, ein wiederholter Wortbruch. Und im Mittelstand fragt man sich, was ist davon tatsächlich übrig geblieben, wenn man dann argumentiert, es fehlt das Geld für die Stromsteuersenkung. Umgekehrt zieht man aber die Mütterrente vor. Dann sind es halt einerseits Sozialgeschenke und andererseits Entlastungen für den Mittelstand, die dann fehlen.
Gebrochene Versprechen, Vertrauensverlust. Die schwarz-rote Koalition scheint nur wenige Wochen nach ihrem Regierungsantritt einigermaßen angeschlagen. So offenbar jedenfalls die Wahrnehmung vieler Menschen im Land. Kanzler und Vizekanzler sehen das allerdings etwas anders. So sagte Friedrich Merz heute bei der bankwirtschaftlichen Tagung der Volksbanken und Raiffeisenbanken in Berlin.
Anders als der ein oder andere denkt und schreibt und redet, wir arbeiten in dieser Koalition wirklich gut zusammen und wir haben eine sehr gute Atmosphäre auch gestern Abend im Koalitionsausschuss gehabt, ein paar Dinge beschlossen, die wir auf den Weg bringen. Und wir sind jetzt seit gut 8 Wochen im Amt und wir haben vor, das auch noch länger und weiter und vor allem gut zu machen.
Und in das gleiche Horn stieß auf derselben Tagung dann auch Lars Klingbeil.
Der Bundeskanzler war ja nicht das Problem die letzten Tage. Gehen Sie mal davon aus, ich habe gerade mit ihm auch telefoniert, wir ziehen da schon an einem Strang. Und das ist, glaube ich, auch genau das richtige Signal in diesen Zeiten für das Land. Und deswegen, wenn jetzt ein paar hier sind, die genau gucken, wo sind denn vielleicht die Unterschiedlichkeiten und die Differenzen. Ich glaube, so viele gibt es da nicht und das tut der Politik dann vielleicht auch mal ganz gut.
Das wäre tatsächlich hilfreich, denn die Demokratie hat es schwer, wenn Populisten und Autokraten die scheinbar besseren, weil einfacheren Lösungen präsentieren. Doch immerhin, die meisten jungen Menschen in Europa finden Demokratie gut. Das ist eines der Ergebnisse der von der TUI-Stiftung durchgeführten EU-Jugendstudie, die heute in Berlin vorgestellt wurde. Mehr dazu von Raphael Pipermantier.
57% der befragten 16- bis 26-Jährigen ziehen die Demokratie vor. Gut ein Fünftel wäre unter Umständen eher für eine autoritäre Regierungsform. Einem Zehntel ist es egal, wie das eigene Land regiert wird. Dabei ist die Zustimmung zur Demokratie in einzelnen Ländern sehr unterschiedlich. 71% in Deutschland finden sie gut, in Polen sind es nur 48%.
Und noch eine gute Nachricht. Ein Kompromiss in Sachen Klinikreform scheint sich abzuzeichnen. Bundesgesundheitsministerin Warken will den Ländern bei der Reform entgegenkommen. Nach Beratungen in Berlin mit ihren Amtskollegen aus den Ländern sagte die CDU-Politikerin, diese benötigten etwas mehr Luft, um die Neuregelungen alltagstauglich zu machen. Aus Berlin berichtet Birte Sönigsen.
Die Krankenkassen befürchten, dass die Reform verwässert wird. Aus ihrer Sicht führen die von den Ländern geforderten Änderungen dazu, dass zwar weiterhin sehr viel Geld für Krankenhäuser ausgegeben wird, sich die Qualität der Versorgung aber nicht verbessert. Das Gesetz zur Neuaufstellung der Krankenhäuser ist seit Anfang des Jahres in Kraft. Es sieht vor, dass die Reform schrittweise umgesetzt wird. Die Art und Weise, wie Krankenhäuser finanziert werden, soll sich verändern. Außerdem müssen sich die Kliniken mehr spezialisieren, um Patientinnen und Patienten besser zu versorgen. Bis Ende des Jahres will die schwarz-rote Bundesregierung jetzt eine Überarbeitung des Gesetzes verabschieden.
Und Positives in Sachen Krankenstand kommt aus Baden-Württemberg. Hier melden sich Arbeitnehmende von allen Bundesländern am wenigsten krank. Das hat der WKK-Landesverband Süd mitgeteilt. Demnach hat es in Baden-Württemberg letztes Jahr im Schnitt 18,7 Krankentage pro Person gegeben. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 22,3 Tagen. Rheinland-Pfalz hat etwas mehr Krankentage registriert. Und am höchsten ist das Verhältnis von Beschäftigten zu Krankmeldungen in Mecklenburg-Vorpommern mit 29,1 Tagen pro Person. Die Daten beziehen sich nur auf Mitglieder von Betriebskrankenkassen. Heiß und trocken. In den vergangenen Tagen sind EU-weit teils schwere Brände ausgebrochen. Auf der griechischen Insel Kreta tobt weiterhin ein ausgedehnter Waldbrand. Der griechische Rundfunk berichtete, rund 5000 Menschen seien in Sicherheit gebracht worden. Auch in der Türkei breiten sich Waldbrände weiter aus. An der Ägäis wurden in den Urlaubsregionen Çeşme und Alaçatı die Dörfer evakuiert. Ein Mann kam ums Leben. Leichte Entwarnung gab es dagegen für die sächsische Gorischheide, ebenso wie im benachbarten Brandenburg. Jan Kummer berichtet.
Der Waldbrand in der Gorischheide breitet sich nur noch langsam aus. Der Regen am Nachmittag hat etwas geholfen, wie der stellvertretende Kreisbrandmeister des Landkreises Meißen, Markus Mampk, sagte. Auf Brandenburger Seite ist das Feuer kein Problem mehr, allerdings brennt es auf sächsischer Seite derzeit noch auf etwa 600 Hektar. Das zuständige Landratsamt rief für drei Orte den Katastrophenalarm aus. Dadurch hat der Einsatzstab besseren Zugriff auf Mittel und Ressourcen auch aus anderen Bundesländern und von der EU, sagte Landrat Ralf Henzel. Mehr als 500 Einsatzkräfte von Feuerwehr, THW und Hilfsorganisationen sind im Einsatz. Laut sächsischem Innenministerium muss wegen der Munitionsbelastung des Gebietes ein Abstand von 1000 Metern zum Feuer eingehalten werden.
Fokus Südwest.
In Sachen Moselschleuse St. Aldegrund. Trotz der Beschädigung könnte die Schleusung bald weitergehen. Das Tor sei stark deformiert, lasse sich aber noch bewegen, sagte der Leiter des zuständigen Wasser- und Schifffahrtsamtes Stefan Momper dem SWR.
Wir werden das Tor engmaschig überprüfen, ob sich irgendwelche Veränderungen ergeben. Durch den Wasserdruck ist ja immer eine wechselnde Belastung, Oberwasser, Unterwasser und wenn Schiffe reinfahren. Wenn das so weit funktioniert, würden wir irgendwann wieder in einigermaßen Notbetrieb gehen und die Schiffe schleusen können, die Schifffahrt aufrechterhalten können. Wir haben noch ein paar Experten, die heute noch vor Ort kommen. Ich bin aber positiv gestimmt, dass wir im Laufe der nächsten Woche oder vielleicht sogar ab Wochenende schon die Schifffahrt wenigstens eingeschränkt wieder fahren lassen können.
Wegen der beschädigten Schleuse sitzen in der Nähe der Flussschleife bei Brem rund 50 Schiffe bis auf weiteres fest. Ein Fahrgastschiff war gestern in das Schleusentor gefahren. Drei Menschen wurden verletzt. Am Flughafen Karlsruhe-Baden-Baden kommt es zu kurzfristigen Flugstreichungen und Flugverspätungen. Grund dafür ist ein zweitägiger Streik der französischen Flugsicherung. Bislang gestrichen sind drei Flüge von und nach Baden-Baden. Wie die Situation in den nächsten Tagen weitergeht, weiß man laut dem Pressesprecher des Flughafens Karlsruhe-Baden-Baden noch nicht. Luca Robic.
Nicht nur Flüge innerhalb von Frankreich sind betroffen, sondern auch Flüge über dem französischen Luftraum. In Baden-Baden betrifft es die spanischen Destinationen Alicante, Malaga und Palma. Für den Flughafen Karlsruhe-Baden-Baden bedeutet das eine wirtschaftliche Last. Das bereits eingesetzte Personal muss umgeplant werden. Der Verbund von Fluggesellschaften Airlines for Europa kritisiert, dass durch den Streik Ferienpläne von tausenden Menschen in Europa durcheinandergebracht werden. Der Flughafen Karlsruhe-Baden-Baden bedauert die Situation und bittet seine Gäste lediglich darum, sich direkt an ihre Fluggesellschaft zu wenden.
Pokémon kennt inzwischen wohl ziemlich jeder. Weniger bekannt aber ist, dass Pokémon-Karten richtig wertvoll sein können. In Kaiserslautern haben Unbekannte jetzt genau solche wertvollen Pokémon-Karten gestohlen. Laut Polizei waren die in einem Kellerraum untergebracht und müssen dort in mehreren großen Schachteln rausgetragen worden sein. Ihr Wert ist den Angaben nach mindestens im vierstelligen Bereich. Die Polizei sucht jetzt nach Hinweisen, auch dazu, ob jemandem gerade solche Sammelkarten angeboten wurden.
Und dann war da noch.
Pecunia non olet, meinten die Römer, als sie im 1. Jahrhundert nach Christus eine Steuer für die öffentlichen Latrinen einführten. Geld stinkt nicht. Aber gilt das auch für Parfum? Die Devise jedenfalls gilt noch und hat fast 2000 Jahre später einen ihrer würdigsten Vertreter gefunden. Den 47. Präsidenten der Vereinigten Staaten, Donald Trump. Nach Magercaps und Co. goldenen Sneakern, ebenso goldenen wie teuren Uhren und sogar einer Trump-Bibel. Jetzt ein neues Must-Have im Sortiment des Donald Merch. Ein Parfum, das Trump, wie alles andere auch schon, relativ scham- und skrupellos auf seiner Plattform Truth Social bewirbt. Der Name des Parfums? Victory 4547. Die Fläschchen ganz in Gold erinnern an die Oscars, nur eben mit Trumps Gesicht. Über die Duftnoten erfährt man nichts, man soll es ja schließlich ausprobieren wollen und also kaufen. Ich werde es nicht testen und ein Schnäppchen ist es auch nicht. Der US-Präsident will schließlich nicht billig daherkommen. Aber wer etwas Geld investieren möchte und vielleicht risikofreudig oder MAGA-Fan ist, der, so das Trump-Versprechen, bekommt für $249 zuzüglich Versandkosten, nehme ich an, den Duft von Siege, Stärke und Erfolg. Über Rückmeldungen würde ich mich sehr freuen.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.